Deutschlandfunk, Kultur heute.
Während es fast täglich einen neuen Stand der Beziehung zwischen Donald Trump und Wladimir Putin gibt, geht der Krieg in der Ukraine weiter. Über 14.000 Zivilisten sind, vorsichtig geschätzt, bislang getötet worden. Gerade in dieser Zeit sei Kultur ein Hoffnungsspender, sagen die Menschen in Kiew und anderen Städten. Ein deutsch-ukrainisches Festival zeigt in Köln, wie Veranstaltungen im Krieg überhaupt organisiert werden können. Und wir sprechen auch über eine neue Welle an Kulturzerstörungen in der Ukraine. Außerdem Theater von Kleist und Filmpionierinnen der Weimarer Republik. Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Einen schönen guten Tag. Da steckt die ganze Dramatik der romantischen Oper Der Freischütz von Karl Maria von Weber schon drin in der Ouvertüre. Max und Kilian, zwei Jäger, sind Rivalen. Beide wollen Agathe heiraten, aber nur der, der beim Wettschießen gewinnt, bekommt sie auch. Also schmiedet Max einen Pakt mit dem Teufel, der natürlich einen gewaltigen Haken hat. Am Staatstheater Meiningen hat Der Freischütz eine lange Geschichte der Inszenierungen. Jetzt kommt eine neue hinzu von dem österreichischen Regisseur Philipp M. Krenn. Unser Opernkritiker Uwe Friedrich war gestern Abend bei der Premiere. Uwe, bevor wir über die Inszenierung sprechen, wir haben ja gerade einen Ausschnitt aus der Ouvertüre gehört. Das ist ja geradezu atemlos im Tempo. Hält Dirigent Kenz Louis dieses Tempo durch?
Weitgehend, der ist schon sehr flott unterwegs an diesem Abend und das tut dem Stück einerseits sehr gut, zumal die Meininger Hofkapelle ja auch ein wirklich gutes Orchester ist. Die haben gestern den Preis entgegennehmen können der Opernweltumfrage und wurden auch vom Publikum da schon gefeiert. Das Publikum in Meiningen liebt seine Kapelle und ja, funktioniert, geht gut, wird auch gut gesungen dazu bei dem Tempo. Also das fordert ja auch den Sängern dann einiges ab. Lena Kutzner ist die Agathe, die das sehr schön, diesen etwas verstörten Charakter, die weiß ja nicht so genau, wie ihr geschieht, in dem Stück hörbar macht auch. Dann aber auch die Kraft und die Linie für die lyrischen Stellen hat Hannah Gries, ein super Entchen. Die ist jetzt neu dort im Ensemble. Ein sehr willkommener Zuwachs, auch wenn man hier die Nero-Arie gestrichen hat, komme ich vielleicht gleich noch zu. Da ist
genau, es gab einige Streichungen,
ist einiges weg in diesem Stück. Mark Hightower, da ist die Rolle zusammengelegt worden von Kaspar und Kilian, auch gut. Und Isaac Lee ist der Max, der ja auch heldentenoral gefordert ist. Das hören wir uns jetzt mal an.
Das klingt gut.
Da hört man schön, der hat auch die Kraft, um gegen dieses Orchester anzukommen. Ich saß hinten im Parkett, da ist das Orchester erfahrungsgemäß ziemlich prägnant, aber ich hatte überhaupt kein Problem, ihn zu hören.
Hat denn die Inszenierung das gleiche Tempo wie die Musik?
Im Prinzip schon, hat aber nicht die Kohärenz der Musik. Philipp M. Krenn hat sich von Walter Schütze ein tolles Bühnenbild auf die Drehbühne stellen lassen. Das ist so ein arg ramponiertes Dorf Mitte der 90er Jahre im Osten. Es gibt eins dieser damals allgegenwärtigen Plakate, das zum Erotikmarkt im Gemeindesaal einlädt. Es gibt eine Bushaltestelle, wo schon lang kein Bus mehr abgefahren ist. Eine verschimmelte Kapelle mit einer Madonnenstatue. tolles Bild, bleibt auch den ganzen Abend über geheimnisvoll. Aber Philipp Krenn hat sich entschieden, eine neue Textfassung zu machen. Und diese Textfassung verunklart doch vieles. Es gibt eine Samuel-Figur, Nicola Lembach, die sich nicht, oder wo sich Philipp Krenn nicht richtig entscheiden kann. Ist es jetzt eine Erzählerin oder doch ein Teufel? Sie ruft dann Kaspar zum Kugelgießen. Schöne Idee, weil ja auch der Teufel auf sein Opfer angewiesen ist. Es wird dann aber nicht ausgeführt. Und das Kugelgießen ist auch gar nicht so richtig klar. Was sind denn diese Freikugeln? Wofür stehen die? Was ist dieses Böse? Was ganz eklatant und wirklich ein Symbol für die Inszenierung ist: Max schießt keinen Adler, sondern kramt eine schon ziemlich zerfledderte Krähe aus einem Mülleimer. Und man fragt sich, was macht er jetzt damit, wenn er zu Agathe kommt? Ja, er macht gar nichts. Die Szene ist gestrichen. Später im Text, im Libretto, ist aber davon die Rede, dass er einen Adler erschossen hat. Und man denkt, das knirscht mir jetzt doch zu sehr. Und da sind die verschiedenen Ideen zu wenig miteinander vernäht, haben auch keinen wirklichen sozialen Ort. Legt verschiedene Figuren zusammen, auch Kuno und Ottokar. Und man weiß auch nicht genau, warum hat der jetzt was zu sagen im Finale? Was kann der überhaupt befehlen? Da sind viel zu viele Stränge offen in einer sehr assoziativen Erzählweise.
Uwe Friedrich war gestern bei der Premiere einer Neuinszenierung des Freischütz von Karl Maria von Weber am Staatstheater Meiningen. Vielen Dank. Es ist kaum vorstellbar, aber auch im Krieg gibt es Alltag. Die Menschen gehen ihrer Arbeit nach und wollen auch ins Kino oder ins Theater gehen. In der Ukraine, wo täglich russische Drohnen einschlagen, wandert das Leben und damit auch die Kultur oft in den Untergrund. Viele Ausstellungen, Lesungen, Theaterstücke finden in Kellern und in der U-Bahn statt, weswegen der Kölner Verein Blau-Gelbes Kreuz, einer der größten ehrenamtlichen Hilfsorganisationen für die Ukraine in Deutschland, die dritte Ausgabe seines deutsch-ukrainischen Kulturfestivals Immer wieder Aufbruch in Kölner Keller verlegt hat. Rund 20 Künstler aus der ganzen Ukraine sind dafür angereist, für Lesungen, Filme, Installationen, Konzerte. Und Dorothea Markus berichtet jetzt von Eindrücken vom Festival, das heute Abend zu Ende geht.
Ein wunderschöner Ziegelsaal tut sich unter der Erde auf, wenn nur mittendrin nicht das braune Rinnsal aus übelriechendem Abwasser flösse. Der Fluss heulte wie ein verwundetes Biest, heißt die Multimedia-Ausstellung, die das Festival eröffnet. Als würde das Abwasser den zerstörten Dnipro symbolisieren, jenen gewaltigen ukrainischen Fluss, der den Kachowka-Damm staute, gesprengt im Juni 2023. Ein weiteres russisches Kriegsverbrechen. Konfrontiert sind hier Spielfilmschnipsel, die von der stolzen Geschichte des Staudamms erzählen, mit Handyvideos, die seine Zerstörung zeigen, überflutete Dörfer, gerettete Menschen, heutige Wüste. Doch schnell weg vom Gestank, zu einem viel repräsentativeren Keller, den Kronleuchtersaal am Römerturm, sonst nur selten zugänglich. Ein Quartiernick findet hier statt, eine improvisierte Gedichtlesung mit Musik. Schon zu Sowjetzeiten versammelten sich so verfolgte Intellektuelle in der Ukraine. Genau das war das Leben. Knochige Winterfinger der gealterten Apfelbäume. Zu sehen, wie vollkommen alles beschaffen ist. Die feine, verlockende Verletzlichkeit. Versuch doch zu verhandeln, wenn ein geliebter Mensch seinen halben Körper hergegeben hat. Drei ukrainische Autorinnen sind angereist zu dieser extrem intensiven Lesung. Lässig wie Kämpferinnen stehen sie da, sprechen von den Geistern der im Sowjetregime getöteten Ahnen, der Sehnsucht nach Unversehrtheit. Dabei hat Svetlana Povaljajeva selbst zwei Söhne im Krieg verloren. Die Autorin Julia Palewska ist zugleich Kampfsporttrainerin und Sanitäterin an der Front. Die Schriftstellerin Tetjana Orgakova aus Kiew hat das Quartiernick kuratiert.
This is extremely dangerous to be outside.
Es ist extrem gefährlich, draußen zu sein. Viele Städte sind Todeszonen. Und deshalb gehen Künstler in den Untergrund. Auch Kinder machen dort Kunst, malen Bilder, schreiben Geschichten. Soldaten bitten uns dort um Bücher. Wir liefern sie ihnen, fahren mit großen Autos voller Bücher an die Front. Kultur passiert nicht nur, wenn man alles andere hat. Sicherheit, Wasser, Strom. Menschen sehnen sich besonders nach Kunst, wenn sie all das nicht haben. Der Krieg hat uns gelehrt, wie sehr Kunst die Basis menschlicher Identität ist, die Basis des ukrainischen Widerstands. Doch Kunst, so lernt man beim Festival immer wieder Aufbruch, kann darüber hinaus noch etwas anderes sein. Ein nahezu sakrales, hypnotisches Werkzeug. So etwa bei der Installation Im Namen der Stadt von Konstantin Sorkin aus Charkiw. Die zweitgrößte Stadt der Ukraine, fast direkt an der Front. Etwa 40 Stunden hat es gedauert, die Kunstobjekte mit dem LKW nach Deutschland zu bringen. Dunkel verhängt sind die Wände der Tanzfaktur wie in einer Gruft. Ein runder Holztisch steht in der Mitte, eine Miniatur-Fantasienachbildung der Stadt Charkiw. Holzfiguren und kleine Häuser sind mit kleinen Seilen verbunden. Der Tisch lässt an Kinderspiele, militärische Strategiepläne, magische Seancen denken. Und dann treten die Künstler mit Holzmasken in Aktion. Ein Schädel, ein Haus, ein Vogel symbolisieren Tod, Stadt, Hoffnung. Sie lassen Steine regnen, um danach alles wieder sorgfältig aufzubauen. Wie Kinder spielen sie Gott, Hoffnung, Heilung und die Macht des Zusammenhalts nach und glauben fest daran, dass Kunst wirksam sein kann. Konstantin Sorkin.
Eine Explosion, ein Kaffee, eine Explosion, ein Kaffee. So ist es in Charkiw. Viele Künstler haben die Stadt verlassen, viele sind gestorben. Und so hat unsere Arbeit eine ganz neue Bedeutung bekommen. Es geht nicht mehr darum, ein Werk zu schaffen und zu verkaufen, sondern mit Kunst die Identität der Ukrainer aufrechtzuerhalten. Wenn Menschen verzweifelt und in Lebensgefahr sind, erfüllt Kunst die allererste und ultimative Funktion der Kunst, magisch zu sein, Hoffnung und Kraft zu geben.
Über das deutsch-ukrainische Kulturfestival Immer wieder Aufbruch in Köln berichtete Dorothea Markus. Es endet heute. Über 500 Kulturstätten sind seit Russlands Überfall auf die gesamte Ukraine vor knapp 4 Jahren zerstört worden. Kirchen, Museen, Denkmäler, Theater. Gezielte Angriffe auf die ukrainische Kultur und damit die Identität des Landes. Offenbar kam es aber gerade in den letzten Wochen verstärkt zu Angriffen auf Kulturgüter. Darüber konnte ich am Nachmittag mit Kilian Heck sprechen, Kunsthistoriker an der Universität Greifswald und Ukraine-Beauftragter des Deutschen Verbands für Kunstgeschichte. Ich habe ihn gefragt, welche Zerstörungen aus der Ukraine gemeldet werden.
Vor 2 Tagen ist die Bedil-Synagoge in Kiew aufgrund einer Druckwelle stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Es sind insbesondere die sehr wertvollen Glasfenster im Gebetssaal beschädigt worden. Und solche Meldungen bekommen wir in den letzten Tagen verstärkt hinein.
Es geht auch um das Kunstmuseum in Dnipro, ein Museum mit einer besonderen Geschichte, weil es im Zweiten Weltkrieg eben auch von deutschen Truppen geplündert wurde. Was wissen Sie über dieses Museum?
Ja, das Kunstmuseum Dnipro ist ein mittelgroßes Museum in der Ukraine, was tatsächlich wie viele Häuser dieser Art einfach für eine ganze Region wichtig ist. Und tatsächlich, wie Sie auch sagen, sind das dann eben auch Museen, die in der Regel während der deutschen Besatzung zwischen 41 und 43 geplündert wurden und viele ihrer damaligen Objekte, Gemälde und Ähnlichem verloren haben. Und deswegen ist das ganz besonders tragisch. Das gilt eben auch für alle anderen Museen in der Ukraine, dass sie jetzt sozusagen nach der Zeit der frühen 40er Jahre jetzt ein weiteres Mal ihre Objekte verlieren oder durch Plünderungen wie etwa in Cherson verlieren und dann obendrein auch noch die bauliche Hülle zerstört wird.
Wie erklären Sie sich denn diese offenbar vermehrten Angriffe in den letzten Wochen?
Also es wäre natürlich die Frage zu stellen, ob die jetzt nochmal gezielt auf die ukrainische Kultur gemünzt sind. Das wissen wir auf jeden Fall, ist in den ersten 2 Jahren des Krieges passiert. Dort sind ganz gezielt einzelne Museen, das Skorodar-Museum zum Beispiel, das mitten auf dem Land abgelegen sich befindet, angegriffen worden, wo wir dann einfach sagen müssen, das ist gegen diesen ukrainischen Aufklärer sozusagen eine symbolische Botschaft, dass die ukrainische Kultur eben als eigenständige Kultur nicht existent ist. Ich kann es jetzt nicht direkt beantworten, ob das jetzt bei diesen Museen auch nochmal gezielt so der Fall war. Aber es liegt nahe, das anzunehmen. Und insbesondere bei dem Beispiel von Cherson liegt es nahe, das anzunehmen. Wir haben auch darüber hinaus jetzt eine Nachricht, dass dort in der Nähe von Cherson, in dem russisch besetzten Teil des Oblastes, Massengräber Massengräber auch ausgehoben wurden. Und zwar Massengräber aus der Shoah. Und zwar ausgehoben, exhumiert wurden mit dem Hintergrund hier nochmal eine Art geschichtliche Untersuchung seitens Russlands zu machen, um dann die entsprechenden Opfer für sich und sein eigenes Geschichtsbild zu deklarieren. Also eine ganz perfide Maßnahme, die da stattfindet.
Sie stehen ja in ständigem Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen aus der Ukraine. Und wie wir gerade gehört haben in dem Beitrag vorher, ist die Kultur ja auch ein Hoffnungsträger für ganz viele Menschen, auch für diejenigen, die nicht in der Kultur arbeiten. Was sagen Ihre Kollegen vor Ort?
Also ich war gerade vor 2 Tagen auf einer Konferenz in Berlin, die die Gesellschaft Obmin dort veranstaltet, wo viele Kollegen aus der Ukraine auch anwesend waren. Ich bin jedes Mal wieder erstaunt, welche Resilienz die zeigen, wie sie dann trotz Angriffen, trotz außer Kraft setzen, etwa der Stromversorgung, dann mit Taschenlampen, mit Schulklassen durch die Museumsräume gehen und sich nicht davon abbringen lassen, diese Kultur, die ein Museum ja als Auftrag, als Botschaft in die Gesellschaft zu bringen hat, weiter zu betreiben, also diese Kulturvermittlung weiter zu betreiben. Das ringt einem jedes Mal kolossalen Respekt ab. Ich merke auch einfach, dass den Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine auch durch unsere Zoom-Meetings es ganz wichtig ist, den Austausch mit ihren Kollegen im Westen zu haben und sich sozusagen als Teil einer Scientific Community zu fühlen. Und wir sind wiederum umgekehrt unglaublich dankbar, dass wir diese Geschichten, also auch diesen Überlebenskampf erzählt bekommen, dass man uns das offenbart, wie wichtig und zentral die Kultur, die Museumskultur insbesondere, aber auch die der Archive und Bibliotheken in der Ukraine ist. Das ist für uns, glaube ich, kaum messbar, welche Bedeutung das gesamtgesellschaftlich hat und eben auch für den Widerstand der ganzen Bevölkerung wichtig ist.
Der Ukraine-Beauftragte des Deutschen Verbands für Kunstgeschichte, Kilian Heck, über Kulturzerstörung in der Ukraine. Er gilt als berühmtester Gedankenstrich der Literaturgeschichte, der von Heinrich von Kleist in seiner Novelle Die Marquise von O von 1808. Der Gedankenstrich, so versteht man es heute, steht für eine Vergewaltigung. Missbraucht wird die Marquise von ihrem vermeintlichen Retter, der sie vor russischen Soldaten beschützt. Die Marquise fällt in Ohnmacht, kann sich an nichts erinnern, wird schwanger und von ihren Eltern verstoßen. Die ungarische Regisseurin Ildikó Gaspár hat die Novelle jetzt am Deutschen Theater in Berlin inszeniert und schlägt die Brücke zu jüngeren Fällen, in denen Frauen von ihren Partnern oder Ex-Partnern betäubt und vergewaltigt werden. Barbara Behrendt berichtet.
Wie eine Rockband steht das Ensemble im Einheitslook auf der kargen Bühne. Bleistiftrock, Blazer, schwarze Langhaarperücke, E-Gitarre, Trompete, Keyboard. Statt Songs zu spielen, erzählt die Band vorrangig Geschichten. Alte Geschichten wie die von Dornröschen, das hinter der Band im Glassarg liegt. Vielleicht die älteste Verklärung des Mannes, der sich an einer schlafenden Frau vergeht. Mittelalte Geschichten wie die der Marquise von O, die vom Grafen F. erst vor russischen Soldaten beschützt und dann beim Dichter Kleist markiert durch nichts als einen Gedankenstrich vergewaltigt wird.
Man schleppte sie in den hinteren Schlosshof, wo sie eben unter schändlichsten Misshandlungen zu Boden sinken wollte, als ein russischer Offizier erschien.
Der Marquise schien eher ein Engel des Himmels zu sein.
Und der russische Offizier führte sie in den anderen Flügel des Palastes,
wo sie auch völlig bewusstlos niedersank. Hier.
Gegengeschnitten mit realen Geschichten der Gegenwart, die Motive der Kleist-Novelle spiegeln. Wie jene von Franca Viola, die im Sizilien der 60er Jahre von ihrem ehemaligen Verlobten entführt und vergewaltigt wird. Er spekuliert darauf, dass sie hernach in die Ehe einwilligt, um die Familienehre zu retten. Doch anders als die Marquise verklagt Franca den Täter. Oder wie jene von Giselle Pellicot, deren Mann sich an ihr in bewusstlosem Zustand vergeht, gemeinsam mit über 50 anderen Männern.
Ich kaufte mir eine neue hellgelbe Hose. Am nächsten Morgen stellte ich fest, dass sie plötzlich weiße Flecken hatte. Im Scherz sagte ich zu Monsieur Pellicot, du setzt mich nicht zufällig unter Drogen, oder? Er fing an zu weinen und sagte nur, ist dir eigentlich klar, was du da sagst? Ab diesem Moment war ich überzeugt davon, dass ich die Alzheimer-Krankheit oder einen Tumor haben muss.
Oder, das ist am schwersten zu ertragen, die Geschichte von Erika Renner, die in Ungarn 2013 von ihrem Ex-Freund betäubt und mit Säure in der Vagina verätzt wird.
Ich konnte nicht auf der Toilette pinkeln, nur in der Badewanne. Der Urin spritzte durch einen winzigen Spalt, wo früher die Harnröhrenöffnung war, überall hin.
Wie die Markise, die per Zeitungsannonce nach dem Täter sucht, erreicht Erika Renner nur über die Medien, dass die Verurteilung des Täters weiterverfolgt wird. Per Live-Video stellt das Ensemble Interviews nach, die im Close-up ins Publikum gespielt werden. Trotz der uniformen Kostüme stechen einzelne Figuren heraus. Maren Eggert als verzweifelte, spröde Markise, Almut Zilcher als gefasste Giselle Pellicot, Jörg Pose als erklärungsfreudiger Monsieur Pellicot, der hier ebenfalls gehört wird. Die ungarische Regisseurin Ildikó Gaspár bebildert zum Glück keine Gewalt. Das Grauen steckt in der Sprache. Dabei macht sie ein kulturgeschichtliches Tableau auf. Von Dornröschen über Kleists Novelle in die Traditionen der 60er Jahre bis heute. Auch die Mörderballade Banks of the Ohio handelt vom Femizid an der Frau, die einen Mann abweist.
I plunged a knife inside her breast and told her she was going to rest.
Nicht der einzelne Fall steht hier im Zentrum, sondern die Frage, wie sehr Gewalt an Frauen in unserer Kulturgeschichte verankert ist. Kleists berühmter Gedankenstrich, auch das kommentiert der Abend, ist von männlichen Literaturkritikern allzu lange als Hinweis auf die verleugnete Weiblichkeit der Markise interpretiert worden. Erst über die Vergewaltigung habe sie zur Selbstverwirklichung gefunden. Die Kleist-Rezeptionsgeschichte führt zum Kern der Inszenierung. Reale Gewalt ist nur möglich, wenn sie von der Gesellschaft akzeptiert wird. Wenn sich, wie bei Giselle Pellicot, 50 Männer in der nahen Umgebung finden, die ohne Zögern eine bewusstlose Frau vergewaltigen. Diese Realität ist in der Dichte des fesselnden Abends erdrückend. Auf der Bühne naht derweil das Happy End für den Grafen. Die Markise willigt in die Hochzeit ein, denn auch das gehört zu unserer Kulturgeschichte.
Eine gute Frau verzeiht alles.
Heinrich von Kleists Markise von O am Deutschen Theater in Berlin, neu inszeniert von Ildikó Gaspár. Barbara Behrendt war bei der Premiere. Die feministischen Bewegungen des 19. Jahrhunderts brauchten einen langen Atem, aber sie waren durchaus erfolgreich. In Deutschland wurde 1919 das Frauenwahlrecht eingeführt und in der Weimarer Republik zeigte sich die weibliche Hälfte immer selbstbewusster, auch im Film. Viele Frauen leisteten einen wesentlichen Beitrag zum deutschen Kino dieser Zeit. Ihre Namen kennt nur heute kaum noch jemand. Das Berliner Zeughauskino will sie nun mit einer großen Retrospektive wieder in Erinnerung rufen. Filmpionierinnen, Regisseurinnen in Deutschland 1917 bis 1932. Begleitet wird sie von einer Publikation, die neueste Forschung zum Thema versammelt. Christian Berndt hat sich für uns auf Spurensuche begeben und nimmt uns mit ins weibliche Weimar.
Ich will von mir selber davonlaufen, aber ich kann mir nicht entkommen. Ich will weg. Und mit mir brennen die Gespenster von Müttern, von Kindern. Die sind immer da. Tue nicht, wenn ich's tue.
Peter Lorre spielt in M. Eine Stadt sucht einen Mörder, den Kindsmörder, der in einer erschütternden Rede von seinem Wahn spricht. Die Szene ist der Höhepunkt in Fritz Langs Meisterwerk von 1931. Einen wichtigen Anteil am Film hat Langs damalige Ehefrau Thea von Habu. Sie schrieb das Drehbuch für M., ebenso wie für andere wichtige Filme Langs wie Metropolis. Habu ist die berühmteste Drehbuchautorin des Weimarer Kinos, aber eine von vielen.
Gerade in den späten 10er, Anfang der 20er Jahre, ist der Film halt noch was ganz Neues. Es ist ein junges Medium, da hat er sozusagen noch den Ruch von Jahrmarkt so ein bisschen. Und das ist die Gelegenheit für Frauen, sich da auszuprobieren. Da können sie sozusagen da reinschlüpfen. Da gibt es Autorinnen, die haben wirklich 30, 50, 80 Drehbücher verfasst.
Zum Beispiel Jane Bass, die für etwa 90 Filme Drehbücher schreibt und die ersten Detektivinnen in Kriminalfilme einführt. Frauen arbeiten in allen Gewerken des Films, aber beim Drehbuch ist der Anteil am höchsten, meint Christina Jaspers. Sie hat die Retrospektive Filmpionierinnen, Regisseurinnen in Deutschland 1917 bis 1932 kuratiert. Im frühen Stummfilm spielen Frauen eine bedeutende Rolle. In Hollywood sind die Drehbuchabteilungen jeder Jahre oft nur mit Frauen besetzt, weil sie als geeignet für Literaturverfilmungen gelten. Der frühe Film bietet Platz für den Quereinstieg, auch in die Regie.
In der Filmreihe konzentrieren wir uns jetzt tatsächlich mal auf die Regisseurinnen und haben da über 30 recherchiert, das ist eine ganze Menge, und haben gesagt, wir wollen wirklich mal zeigen Frauen, die wirklich hauptverantwortlich für Filme stehen. Da sind natürlich Bekannte dabei, wie Lotte Reiniger oder Leni Riefenstahl, aber das Gros sind eigentlich heute unbekannte Frauen.
Leni Riefenstahl ist eine Meisterin des Marketings, so Jaspers. Die meisten Frauen im Weimarer Kino bleiben dagegen eher unsichtbar.
Also für mich ist ein Kennzeichen dieser Frauen, dass sie enorm pragmatisch sind. Nicht so wichtig ist ihnen anscheinend die Credit-Nennung oder sie kommen damit jedenfalls irgendwie zurecht, dass viele von ihnen in den Credits nicht auftauchen.
Regisseurinnen sind im Unterhaltungswerber- oder Avantgarde-Film tätig. Lotte Reiniger bringt mit Die Abenteuer des Prinzen Ahmed 1926 einen der ersten abendfüllenden Animationsfilme ins Kino. Regisseurinnen wie Lola Kreuzberg drehen weltweit Expeditionsfilme. Ella Bergmann-Michel realisiert wegweisende sozialkritische Dokumentarfilme. Andere setzen sich mit Themen wie Abtreibung oder Vergewaltigung auseinander, so wie im Spielfilm Mädchen am Kreuz, den die erfolgreiche Produzentin Liddy Hegewald produziert.
Frauen in den 20er Jahren gründen oft ihre eigene Produktionsgesellschaft, um eine größere künstlerische Freiheit zu haben.
Es entstehen auch weibliche Netzwerke. Produzentinnen wie Liddy Hegewald engagieren Autorinnen und Regisseurinnen. 1932 dreht Leontine Sagan einen Film mit ausschließlich weiblicher Besetzung, der Kinogeschichte schreibt: Mädchen in Uniform. Der Film spielt in einem Mädchenpensionat, in dem sich eine Schülerin heftig in eine Lehrerin verliebt. Euphorisiert nach einer Schultheateraufführung bekennt sie sich vor versammeltem Publikum zu ihrer Liebe.
Soll ich euch was verraten? Ich bin ja so glücklich, denn ich weiß es ganz genau, sie. Sie hat mich lieb.
Wer denn?
Fräulein von Bernburg. Sie hat mich lieb. Ich fürchte mich vor nichts. Alle sollen es wissen. Ein Skandal!
Mädchen in Uniform ist der erste Film der Kinogeschichte, der lesbische Liebe thematisiert. Der Film wird ein sensationeller Erfolg. Frauen als Filmschaffende werden in den 20er Jahren immer selbstverständlicher.
Das heißt, es gibt auch Filmberichte, dass jetzt mehr Frauen Regie führen würden und dass das jetzt gar nicht mehr so exotisch ist, kann man dann Ende der 20er Jahre lesen.
Damit ist 1933 aber Schluss. Weibliche Filmschaffende, die wie Leni Riefenstahl oder Thea von Habu ihre Karriere in der NS-Zeit fortsetzen, sind die absolute Ausnahme. Von den zahlreichen jüdischen Filmschaffenden gelingt einigen die Flucht, andere wie Jane Bass werden ermordet. Nach 1945 ist das weibliche Filmschaffen, das die Weimarer Jahre so entscheidend geprägt hatte, Geschichte. Und das Kino wird lange Zeit wieder zur Männersache.
Regisseurinnen in Deutschland 1917 bis 1932, eine Filmreihe im Berliner Zeughauskino, vorgestellt von Christian Berndt. In den Kulturmeldungen mit Michael Köhler geht es jetzt um eine Jubiläumsfeier im Thüringischen Landtag.
In Erfurt hat zum 35. Jahrestag der Wiedergründung des Landtags 1990 der Historiker Ilko Sascha Kowalschuk heute die Festrede gehalten. Darin beklagte er die seiner Meinung nach im Osten stärker verbreitete Sehnsucht nach autoritären Strukturen. Zugleich erinnerte er daran, dass 1989 nur ein sehr kleiner Teil der Ostdeutschen die Freiheit erkämpft habe.
Die meisten standen hinter der Gardine, schwiegen, warteten ab, taten nichts. Und in dem Moment, als die Revolution gesiegt hatte, rannte die Mehrheit siegestrunken auf die Straße und glaubt seither, Teil der Freiheitsbewegung gewesen zu sein. Vergangenheit ist meist nicht das, was wir als Geschichte erinnern.
Die heute wieder bedrohte Freiheit müsse gegen ihre Feinde verteidigt werden. Dafür müssten sich die Menschen engagieren und nicht bequem darauf warten, dass der Staat es schon richten werde. Das spiele nur autoritären Kräften in die Hände.
Viele Ostdeutsche haben sich seit Jahren eingerichtet in diesem Opferdasein. Schuld sind immer die anderen. Extremisten von links wie rechts bedienen dieses Narrativ.
Von den meisten Fraktionen erhielt Kowalschuk im Landtag in Erfurt stehenden Applaus. Andere saßen eher versteinert da. Wenn es heute Abend in Leipzig wieder heißt, alles Walzer, dann findet sich beim Opernball auch eher Walzer-unübliche Prominenz ein. Unter anderem der Rammstein-Sänger Till Lindemann, er soll als Gast dabei sein. Nach öffentlicher Kritik und angekündigten Protesten hat Sozialministerin und Vizeministerpräsidentin Petra Köpping ihre Zusage zurückgezogen. Initiativen aus Leipzig werfen dem Sänger Lindemann sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch vor. Für heute Abend riefen sie zu einer Demonstration vor der Oper auf. Der Abfall- und Recyclingunternehmer und Opernball-Sponsor Thorsten Fenger ist mit Lindemann befreundet, hat ihn als Gast an seinen Tisch eingeladen. Die Tochter des Unternehmers ist Mitgeschäftsführerin der Opernball-Produktions GmbH. Und rasch noch diese Nachricht: Nach dem aufsehenerregenden kinoreifen Einbruch in dem Pariser Louvre hat das Museum einige seiner wertvollsten Juwelen in die französische Zentralbank verlegt, die nur wenige hundert Meter entfernt ist. Das Ganze ist gestern Abend mit Polizeischutz passiert.
Das waren die Kulturmeldungen mit Michael Köhler. Mehr zum Besuch von Wirtschaftsministerin Katharina Reiche in der Ukraine nach den Nachrichten in den Informationen am Abend. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.